Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander.
Ein gutes Neues miteinander. Schön, sind alle wieder da im neuen Jahr.
Ein gutes Neues auch von mir.
Und wir wollen ja die Neujahrsfreude jetzt nicht trüben mit dem Podcast, gerade am Anfang des Jahres. Aber vor der Weihnachten haben wir über den Humor geredet. Und ein bisschen Gegenpol ist ja schon das Thema Angst und Depression. Um das geht es heute, weil es eben im Zusammenhang mit Demenz sehr wichtig ist. Wir wollen also heute nicht Trübsal blasen, sondern wir wollen mehr ein bisschen aufklären und ermutigen bei diesem wichtigen Thema.
Ich habe zu diesem Thema natürlich recherchiert und mit vielen Ärzten und Ärztinnen geredet und gefragt, ist das etwas Häufiges, dass man Angst hat, ich habe jetzt eine Demenz. Und oft steht dann auch eine Depression dahinter. Und sie haben gesagt, ja, das ist wirklich extrem häufig, es kommt immer wieder vor. Und ein Patient war bereit für ein Interview. Hören wir doch zusammen mal rein. Matthias, warum hast du schon mit 44 das Gefühl gehabt, kognitiv verändert sich etwas in deinem Hirn und bist dann ärztlichen Rat holen?
Ich glaube, es war so eine Ansammlung von ganz verschiedenen Sachen gewesen, so kleine Sachen, wo jedes Einzelne eigentlich, ja, kann man mit der Schulter zucken und weitermachen.
Kannst du dir Beispiel erzählen?
Also was mir so ein bisschen fast am meisten eingefahren ist, ist, wir wohnen in dem Haus, wo ich auch aufgewachsen bin, und eines Nachts habe ich den Lichtschalter gesucht, wo ja quasi, müsste aus dem Rückenmark kommen, wo der ist. Und ich habe ihn auf der falschen Seite von der Tür gesucht. Und dort habe ich ihn halt nicht gefunden. Und ja, sonst sind es so kleine Sachen, wo irgendetwas holen will im Keller. Und im Keller unten steht und nicht mehr weiss, wieso man überhaupt im Keller runtergelaufen ist. Wenn man miteinander am Besprechen ist, was man für Termine hat und so, nehme ich das Handy vor, um den Termin auch eintragen. Dann sehe ich eine Nachricht und habe nachher vergessen, dass ich einen Termin habe eintragen wollte. Dann im Gespräch mit irgendwelchen Leuten, wo man zum Teil auch schon ewig kennt und quasi klar ist, wer das ist. Irgendwie einfach auf einmal den Namen nicht mehr parat haben. Und das ist alles, sind alles so Sachen, die früher einfach zack, zack, ist das da gewesen, was man gebraucht hat.
Also, es war total selbstverständlich gewesen.
Ja.
Und macht dir das auch Angst?
Ja, das macht mir sehr Angst. Und ich bin darum dann auch das ärztlich abklären lassen.
Das ist der Matthias, den wir hier gehört haben, der sehr alltagsnah erzählt von dieser Angst, die er hat. Aber ich fühle mich ertappt, Judith. Ich verstehe ihn absolut bestens, weil so Sachen im Alltag, die vergesse ich auch. Also mir passiert es auch, dass ich in ein Zimmer laufe, zu Hause, und dann plötzlich überlege, was wollte ich eigentlich hier? Muss ich mir Sorgen machen?
Du musst dir per se nicht Sorgen machen, aber wenn so Sachen immer wieder passieren und du dir eben Sorgen machst, dann lass es abklären. Weil unser Hirn ist zwar genial, aber es ist trotzdem kein Computer. Also weißt, wir haben auch noch Gefühle dahinter, die uns ganz, ganz stark beeinflussen. Und genau über das reden wir ja in dieser Folge auch noch mit einer Expertin für Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist «Kopfsache», der Schweizer Demenz-Podcast. Ich bin Judith Kronbach, Pflegefachfrau, Gerontologin, Expertin für Demenz, und ich berate und unterrichte zum Thema Demenz.
Mein Name ist Alex Blungi, ich bin Moderator, und meine Eltern haben Demenz, Alzheimer und vaskuläre Demenz, und aus meiner Perspektive als Angehörige bringe ich Erfahrungen, Fragen und Inputs in den Podcast ein. Bei «Kopfsache» reden wir offen über Demenz, so, dass eben Betroffene und Angehörige wertvolle Infos und Tipps bekommen und merken, dass sie nicht allein sind.
Wir wollen Demenz enttabuisieren und auf eine unterhaltsame Art auch informieren. Das ist Folge 26, Angst vor der Demenz und Depression.
Und so wie Matthias geht es, glaube ich, noch vielen, neben nicht nur mir, wenn ich es ein bisschen vergleichen darf, wie vielleicht mit dem Schmerz in der Brust, und man denkt automatisch, ui, ist mit meinem Herz alles gut? Also sobald ich etwas vergiss im Alltag, ui, Angst vor einer Demenz. Also das kannst du ja schon bestens verstehen, dass das wahrscheinlich vielen so geht.
Das geht vielen Menschen so, es geht mir selber so. Ich beschäftige mich selber jeden Tag mit dem Thema und habe selber immer wieder mal Angst. Ui, könnte jetzt das eine Demenz sein, oder? Konzentrationsstörungen sind ja bei der Demenz, bei der Angst, bei der Depression überall vorhanden. So ein Denken, das sich verändert, komplexe Zusammenhänge, die oft mal nicht mehr so gut verstanden werden, hat der Matthias ja erzählt, oder auch Entscheidungen zum Treffen, die einfach nicht mehr so gut gehen, wie wir uns das gewöhnt sind. Und das hat halt bei allen Krankheitsbildern also seine Berechtigung.
Aber kann man irgendwie sagen, weißt du, wo ist es ein normales Vergessen im Alltag, das nicht so schlimm ist? Eben das, gerade mit dem Handy finde ich es immer sehr oft abgelenkt. Also ich will etwas am Handy nachschauen, recherchieren, zum Beispiel einen Zugfahrplan. In dem Moment kommt das WhatsApp, ich beantworte das WhatsApp und weiss nachher gar nicht mehr, was ich machen am Handy. Das ist ein Stück weit schon normal, oder? Oder gibt es da eine Grenze, wenn man sich Sorgen machen muss?
Ui, die ist ganz, ganz schwierig, weil du kannst ja nicht nur dich als Computer sehen, dass du einfach kannst sagen, okay, jetzt mache ich das WhatsApp und jetzt mache ich den Zugfahrplan. Weil das WhatsApp kann vielleicht ganz viele Emotionen auslösen. Aber auch der Zugfahrplan, ich weiss ja nicht, wer du triffst. Also von dort her sind wir eben so komplex, dass man das in jedem Einzelfall anschauen sollte.
Aber eben, wenn man das alle paar Wochen mal erlebt oder alle paar Tage, dann wahrscheinlich noch nicht die grosse Sorge anzeigt.
Nein. Kopfsache ist unterstützt von der Stiftung Plattform Meander, Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Und wir tauchen jetzt tief ein ins Thema mit einer Fachfrau oder zwei Fachfrauen. Judith als Fachfrau ist wieder mal gereist auf Basel zu der Hanna Schneider. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und leitende Ärztin am universitären Felix-Platter-Spital mit dem Schwerpunkt Alterspsychiatrie.
Und wir reden unter anderem darüber, was eben normales Vergessen ist, so wie wir gerade vorhin diskutiert haben, und ab wann dass man sich Sorgen machen sollte. Ich habe sie als erstes gefragt, was bei einer Depression im Hirn passiert und wieso sich das Denken dann so anders anfühlt.
Viele Menschen mit Depressionen beschreiben, dass ihr Denken sich wirklich zäh anfühlt, wie durch Nebel oder Watte. Und bei einer Depression arbeitet das Gehirn wirklich anders, und zwar in mehreren Bereichen gleichzeitig. Besonders die Region direkt hinter der Stirn, der sogenannte präfrontale Kortex, sind weniger aktiv. Das ist der Teil, der uns hilft, klar zu denken und zu konzentrieren, zu planen und Entscheidungen zu treffen. Und wenn dieser Bereich eben weniger aktiv ist, läuft das Denken langsamer und alles fühlt sich zäh an. Gleichzeitig ist eben das emotionale Zentrum, die Amygdala, überaktiv. Und sie reagiert überempfindlich auf negative Gedanken oder Sorgen. Und ich sage manchmal, das Gefühlszentrum schreit und das Denkzentrum kommt quasi kaum zu Wort. Und dazu kommt eben noch, dass auch die Botenstoffe aus dem Gleichgewicht geraten sind. Vor allem habe ich dann zu wenig Serotonin, Noradrenalin und Dopamin.
Vielleicht müssen wir die Botenstoffe noch ganz schnell noch mal erklären. Die haben wir in der Folge 1 ganz klar beschrieben bei der Alzheimer-Demenz, wo es ja eben die Botenstoffe braucht, um die einzelnen Informationen an die nächsten Nervenzellen weiterzugeben. Und die Botenstoffe, von denen redet sie gerade, vom Dopamin, vom Serotonin und vom Noradrenalin.
Ja, genau. Das Serotonin, das hilft quasi, Stimmung und Antrieb zu regulieren, während Noradrenalin eben für Wachheit und Konzentration sorgt. Und Dopamin vermittelt eher Motivation und Freude. Also das brauche ich quasi auch für meinen Antrieb, für den Drive.
Und bei der Depression ist das vermindert, nicht so viel enthalten.
Ja, genau, da sind diese Botenstoffe vermindert. Und dann ist es so, wie wenn quasi ein Computer zu wenig Energie hat und wie wenn er im Standby-Modus ist oder wie wenn vielleicht auch auf einem Computer mehrere Programme gleichzeitig laufen und er dann einfach langsamer ist. Wichtig ist einfach, dass man hier ja auch etwas machen kann. Auch die klassischen Antidepressiva, die helfen quasi, dass diese Botenstoffe auch wieder ans Gleichgewicht kommen. Die sorgen dafür, dass es wieder mehr Serotonin, Noradrenalin und Dopamin gibt. Und dann kommt auch wieder die Stimmung zurück. Die Stimmung ist besser und ich habe auch wieder mehr geistige Energie. Und ein Antidepressivum würde hier auch das Gehirn wieder in die Lage bringen, selbst gesund zu arbeiten.
Also Sie reden jetzt schon von der Therapie, von der medikamentösen Therapie, in dem, dass man Antidepressiva gibt. Was würden Sie zu Betroffenen sagen, die wirklich Angst haben, dass sie eine Demenz entwickelt im Rahmen der Depression?
Ja, ich finde, diese Angst ist ganz normal. Fast jeder, der einmal etwas vergisst oder sich irgendwie verändert fühlt, hat diesen Gedanken. Gerade wenn das wiederkehrend vorkommt, dass man sich fragt, ist das jetzt irgendwie normal oder habe ich jetzt eine Demenz? Aber das Wichtige ist eben, dass das Gedanken sind und Gedanken sind nicht immer Tatsachen. Sie müssen also nicht der Realität entsprechen. Für mich ist wichtig, dass man offen dies anspricht und besonders auch ärztlich abklären lässt, statt sich alleine Sorgen zu machen. Weil oft steckt eben doch etwas anderes dahinter, wie zum Beispiel Stress, Schlafmangel oder auch eine seelische Belastung. Ja, und selbst wenn sich eine Demenz zeigen würde, ist das oft ja auch kein Weltuntergang, weil es wirklich auch viele Menschen gibt, bei denen eine Demenz diagnostiziert wird und die dann auch erstaunlich intensiv weiterleben, da eben Gefühle, Nähe und Freude ja auch erhalten bleibt. Und ja, ich denke, hinter dieser Angst steckt doch oft eben eine Angst vor einem Kontrollverlust. Und da kann man ja auch vielleicht früh schon festlegen, was einem im Leben wichtig ist. Also welche Werte und Wünsche hat man, wenn man vielleicht irgendwann nicht mehr entscheiden kann? Da würde das Thema einer Patientenverfügung zum Beispiel eine Rolle spielen, wo ich quasi frühzeitig festlegen kann, was ich möchte, wenn es mir später nicht so gut geht. Und dann habe ich wieder ein Stück Kontrolle zurückgewonnen und kann mich dann aufs Hier und Jetzt konzentrieren.
Sie haben vorhin schon von der medikamentösen Therapie angefangen zu reden. Gehen die kognitiven Symptome zurück, wenn ich die Medikamente nehme? Oder was kann ich machen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eben etwas vorgegriffen, als wir bei den Botenstoffen waren. Wenn eine Depression vorliegt, dann würden wir meistens, wenn die Depression noch nicht so schwer ist, immer auch mit nicht-medikamentösen Maßnahmen anfangen. Da kann man ganz viel machen, dass auch die Stimmung und die Konzentration und das Gedächtnis besser werden, indem man zum Beispiel wieder anfängt, sich zu aktivieren, dass man angenehme Aktivitäten und Hobbys wieder aufnimmt. Das können ganz unterschiedliche sein. Manche Leute wollen vielleicht tanzen. Ich habe vor kurzem jemanden gehabt, der sammelt auch gerne Briefmarken oder einfach einen Kaffee trinken gehen. Dann ist es wichtig, dass man eine feste Tagesstruktur hat und auch so einen Rhythmus im Tag hat. Also, dass der Tag ungefähr ähnlich aufgebaut ist. Das gibt einem auch Sicherheit. Oder wichtig ist auch Achtsamkeitstraining, also dass man lernt, im Hier und Jetzt zu sein, präsent zu sein, dass man also weniger so ins Grübeln vielleicht kommt. Und dann natürlich gesunde Ernährung, guter Schlaf, also Schlafhygiene plus eben Bewegung ist sehr wichtig, dass die Stimmung und die Depression besser werden. Und ich finde hier auch wichtig, dass man vielleicht guckt, was ist so der, gibt es einen Lebenssinn, weil das gibt auch ganz viel Halt und Sicherheit. Bei manchen ist zum Beispiel, sich um ein Tier zu kümmern oder ein Ehrenamt aufzunehmen oder vielleicht um Enkel sich zu kümmern. Ja, und dann, wenn man merkt, dass es alleine nicht besser wird, dann gibt es auch psychotherapeutische Verfahren. Hier nenne ich zum Beispiel gerne die Acceptance and Commitment Therapie, die auch hilft, mit eben Ängsten und belastenden Gedanken umzugehen.
Was ist das genau?
Da schaut man auch, dass man sich quasi nicht ablenkt von den Gedanken, sondern dass man lernt, die Gedanken quasi mitzunehmen. Weil das ist wie wenn ich einen Ball, versuche zu verdrängen und unter Wasser drücke, dann kommt er natürlich stärker raus. Da geht es eher darum, dass man guckt, was ist einem wichtig, was für Ziele hat man, was für Werte hat man. Und dass man die Ängste, die gehören vielleicht dazu, einfach mitnimmt und dass sie dadurch dann auch automatisch als Folge dann auch weniger werden. Ja, und wenn das nicht ausreicht, dann gibt es auch Antidepressiva, die werden heutzutage auch gut vertragen, die haben ein gutes Nebenwirkungsprofil, die machen auch nicht abhängig und die helfen gut. Es kann auch eine Brücke sein, bis es dem Patienten dann wieder besser geht. Die stellen eben das Gleichgewicht dieser Botenstoffe, über die wir eben gesprochen haben, wieder her.
Warum ist es so häufig, dass ich Angst habe, auch noch eine Demenz zu bekommen, wenn ich in Anführungszeichen nur eine Depression habe? Von wo kommt das, die Angst?
Ja, ich denke, das ist völlig normal und verständlich, denn das, was man in einer Depression erlebt, kann sich eben tatsächlich sehr ähnlich anfühlen wie bei einer beginnenden Demenz. Wenn man zum Beispiel merkt, dass man Sachen vergisst oder sich schlechter konzentrieren kann oder ständig nach Worten sucht, dann ist die Angst naheliegend. Und diese kognitiven Symptome, die gehören auch zu den Kernmerkmalen einer Depression, die werden aber oft übersehen, weil der Fokus eben so häufig immer auf der Stimmung liegt.
Also das ist wirklich so, dass man das Zeug vergisst.
Ja, das kann dazugehören zu einer Depression, eben insbesondere, weil eben die Konzentration und die Aufmerksamkeit auch nachlässt. Früher hat man da auch von einer Pseudodemenz gesprochen, weil die Symptome eben ähnlich waren oder sich überlappt haben, weil die Depression eben auch das Gedächtnis, die Konzentration und die Motivation beeinträchtigen kann und darüber eben das Gedächtnis. Diesen Begriff verwenden wir heute aber nicht mehr, weil er dann doch auch irgendwie zu stigmatisierend ist. Und dann hat man vielleicht auch Angehörige oder Bekannte, die an einer Demenz leiden, sodass man sich dann vielleicht auffragt, wie sieht das bei mir aus? Oft ist das Thema ja auch in den Medien präsent Und ich finde, diese Sorge ist eben zutiefst menschlich. Ist kein Zeichen von Einbildung, sondern auch Ausdruck davon, wie sensibel wir für Veränderungen im eigenen Denken geworden sind. Und ja, diese Angst kann gleichzeitig auch Teil der Depression sein.
Jetzt sind wir da im Felix-Platter-Spital in der Alterspsychiatrie. Und welche Rolle spielt Depression und Demenz in der Alterspsychiatrie?
Depression und Demenz sind die beiden häufigsten psychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Besonders bei Frauen sehen wir häufiger Depressionen, also 15% im Vergleich zu 9% bei den Männern. Und auch Patienten, die in Alters- und Pflegeheimen wohnen, da ist häufig auch jeder dritte bis vierte Bewohner von relevanten depressiven Symptomen betroffen. Und auch ältere Menschen, die eben chronische körperliche Erkrankungen haben, wie ein Parkinson oder Diabetes mellitus, eine Herzinsuffizienz oder auch chronische Lungenerkrankungen, da steigt das Risiko, eine Depression zu entwickeln, bis auf 50%. Und das zeigt eben, wie eng Körper, Psyche und Gehirn im Alter miteinander verbunden sind und wie wichtig es auch ist, diese Depression aktiv zu erkennen und zu behandeln. Und hier finde ich es auch wichtig, dass im Alter man vielleicht gar nicht so nach diesen klassischen ICD-10-Kriterien gehen kann. Also bei einem jungen Patienten guckt man immer, wie ist die Stimmung, ist die gedrückt, ist der Antrieb reduziert, hat er einen Interessenverlust. Aber bei älteren Patienten wird die Depression oft übersehen, weil die sich eher in körperlichen Symptomen äußert. Also die Patienten klagen vielleicht über Schmerzen oder dass sie nicht gut schlafen können oder dass alles anstrengend geworden ist. Appetitlosigkeit ist häufig. Und deswegen ist die Depression auch oft unterdiagnostiziert und chronifiziert. Und hier ist es auch wichtig, dass man wirklich nochmal genau hinschaut und auch hinter diesen Symptomen schaut, ob nicht doch auch eine Depression vorliegt, die man behandeln kann.
Das heisst, das spricht gerade die Frage, können Demenz und Depression auch gleichzeitig auftreten? Sie haben es eigentlich schon fast beantwortet. Können Sie das noch genau ausformulieren?
Ja, auf jeden Fall. Depression und Demenz können völlig unabhängig voneinander auftreten, aber sie beeinflussen sich auch gegenseitig. Wenn jemand zum Beispiel im Leben immer wieder depressive Episoden hat, dann ist das ein Risikofaktor, dass dieser Patient später eine Demenz entwickelt. Studien zeigen sogar, dass sich das Risiko verdoppelt, wenn Depressionen schon im jüngeren Lebensalter aufgetreten sind. Und eine Depression, aber die zum ersten Mal im Alter auftritt, kann aber auch ein Vorläufer einer Demenz sein. Und gleichzeitig, wenn ich eine Demenz diagnostiziert habe, entwickelt fast jeder zweite Betroffene im Verlauf auch eine depressive Episode. Also eine Depression kann auch infolge einer Demenz auftreten.
Also im Wechsel von der Depression zur Demenz oder umgekehrt.
Genau.
Wir haben gehört, Depression und Demenz hängen ja ganz, ganz fest zusammen und trotzdem sind sie sehr verschieden. Und warum ist die Unterscheidung so ganz wichtig in der Praxis?
Ja, die Unterscheidung ist eben sehr wichtig, weil die Ursache, die Behandlung und die Prognose ja sehr unterschiedlich ist. Also wenn ich eine Depression habe, ist die ja gut behandelbar. Und es ist auch wichtig, dass ich die behandle, weil dann ja auch die kognitiven Einschränkungen quasi reversibel und zurückgehen können. Und bei einer Demenz ist es auch wichtig, dass man es früh diagnostiziert, um sie auch behandeln zu können. Und so eine frühzeitige Diagnose ist sehr wichtig, aber die Unterscheidung ist nicht immer einfach, weil Menschen mit einer Depression oft so wirken, als läge eine Demenz vor, aber häufig ist es das auch nicht. Und es gibt in der klinischen Untersuchung Hinweise, die uns helfen, vielleicht auseinanderzuhalten, was wäre eher typischer für eine Demenz oder für eine Depression. Bei einer Demenz beginnt der Abbau schleichend und die Betroffenen können gar nicht genau benennen, seit wann die Gedächtnisstörungen da sind. Und häufig kommen sie auch mit den Angehörigen und sagen dann, mir ist eigentlich nichts aufgefallen, mein Angehöriger macht sich Sorgen. Während ein Patient mit einer Depression häufig ganz genau schildern kann, wann diese Gedächtnisprobleme begonnen haben. Und er kann auch detailreich schildern, was er alles vergisst und in welchen Situationen und beobachtet sich da auch sehr stark. Während der Patient mit einer Demenz häufig eher so bagatellisierend ist, so ja, das ist nicht so schlimm und ich bemerke es eigentlich gar nicht so.
Ich höre immer wieder, es gehört zum Alter, so die Vergesslichkeit, ja, genau. Das Bagatellisieren.
Ja, absolut. Das hören wir immer wieder, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt auch schon ein Alter, es ist ja normal, dass man mal ein bisschen was vergisst, aber die machen sich dann vielleicht nicht so sehr Sorgen. Das ist eben der Gegensatz zur Depression. Und dann, wenn man aber auch hört, dass der Patient vielleicht den Weg von der Tram plötzlich nicht mehr zurückfindet oder beim Einkaufen das Auto nicht mehr findet, und es auch so Orientierungsschwierigkeiten gibt, das spricht dann eher dafür, dass eine Demenz vorliegt. Das sehen wir nicht in der Depression, solche Orientierungsstörungen. Und in Testsituationen, Sie müssen dann ja zum Beispiel in der Memory Clinic auch einen neuropsychologischen Test machen, dann, wenn der Patient mit einer Demenz etwas nicht weiß, dann reagiert er oft mit Abwehr oder vielleicht auch mit Wut oder sagt, jo, das vergisst man halt mal, ist nicht so wichtig. Während ein Patient mit einer Depression dagegen mit Schuldgefühlen, Versagensängsten oder auch Resignation reagiert und die Fehler zugibt und das auch als Bestätigung seiner Selbstkritik sieht.
Also zwei ganz intensive Krankheiten mit ähnlichen Symptomen, aber ganz verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Wir sind am Schluss von unserem Gespräch. Was geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit?
Ja, wir sprechen heute viel offener über Depressionen, was gut ist. Aber über das Thema Denken und auch so kognitive Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Depression wird vielleicht noch zu wenig geredet. Viele Betroffene schämen sich dann auch, weil sie denken, jetzt bin ich vielleicht dumm geworden oder verliere die Kontrolle und es geht nur mir so. Und ich wünsche mir mehr Verständnis für diese kognitive Symptome der Depression. Denn wer weiß, dass sich das Gehirn auch erholen kann, der verliert auch die Angst. Und am Ende geht es darum, Mut zu machen, dass sich Denken, Lebensfreude und Vertrauen in sich selbst wiederfinden lässt.
Frau Dr. Hanna Schneider vom Felix-Platter-Spital haben wir da gehört. Und seit dem letzten Jahr hat sie auch eine alterspsychiatrische Spezialsprechstunde eingeführt für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Den Link genau zu dieser Sprechstunde findet ihr in den Shownotes von dem Podcast. Und ich habe zwei Sachen mitgenommen. Zum einen, also das Thema Demenz geht irgendwie immer mit Angst einher und Depression sehr oft. Aber das Zweite ist schon auch die Erholung vom Hirn, die nicht nur wünschenswert ist, sondern vor allem auch nötig ist.
Ja, unser Hirn macht ja wirklich bei ganz vielen verschiedenen Veränderungen ähnliche Symptome. Und das ist auch das, was so verwirrend ist. Und Depression ist eine von diesen Krankheiten, wo eben die Angst und die Vergesslichkeit auch dazugehört. Und Menschen mit Depression beobachten sich im Gegensatz zu den Menschen mit der Alzheimer-Demenz sehr, sehr genau. Vielleicht manchmal fast so übergenau, oder? Und sie zeigen zudem weniger Selbstvertrauen im Rahmen der Depression und fühlen sich, so wie sie gesagt hat, schnell als dumm. Und je mehr, dass ich auf meine Defizite achte und mich darauf konzentriere, umso unsicher werde ich. Und das macht dann wieder Angst und grosse Sorgen.
Teufelskreis.
Extremer Teufelskreis.
Das ist ja das, was du schon immer bei den Angehörigen sagst, oder? Nicht auf Defizite hinweisen. Also man selber sollte sich auch nicht an den Defizit orientieren, aber ist in dem Fall wahrscheinlich extrem schwierig.
Also bei einer Depression ist das, glaube ich, wahnsinnig schwierig, dass man das kann. Und die Angst, die sitzt ja so ein bisschen wie im Nacken. Zu dieser Angst kommt mir jetzt gerade das Buch in den Sinn, ganz ein kleines Bilderbuch, und Angst wird dort symbolisiert mit einem Hund. Und der Hund wird übergross, je nachdem, vor was dass man Angst hat. Und wir tun es nachher in die Shownotes. Sehr aufschlussreich und bildhaft dargestellt. Also man fühlt gerade mit dieser Angst. Und darum kann helfen, wenn man über die Angst redet. Also je mehr, dass wir die Angst verschwiegen, umso grösser und stärker wird sie und je mehr Macht hat sie über uns.
Da bist du jetzt schon bei den Tipps, wie gehen wir damit um? Also trennen können wir sie ja nicht, die Angst und Demenz. Darum ist jetzt die Frage, was machen wir im Alltag? Was kann helfen?
Darüber reden, so wie der Matthias gesagt hat, eine Abklärung machen. Die Angst verstehen, eben zum Beispiel so ein Buch lesen. Und darüber hören, so wie bei uns. Und die Vergesslichkeit auch wie können einordnen, dass die bei verschiedenen Krankheitsbildern vorkommen. Das kann auch sein, zum Beispiel bei Schlafmangel, Entzündungen, Medikamentennebenwirkungen, Schilddrüsenveränderungen, Hormonveränderungen, Stress und so weiter. Also da gibt es ganz viele Sachen, die Angst und vergesslich machen können. Und was hilft, ist Struktur, also immer zur gleichen Zeit ins Bett, regelmäßig essen, soziale Kontakt, Bewegung. Ich war gestern an einem Vortrag und dort hat es geheißen, singen und tanzen. Das sei das Beste. Das helfe einem aus ganz vielen Nöten raus. Meine Kollegin nebenan hat dann gesagt, okay, dann gehe ich einfach regelmässig in Après-Ski.
Gut, einfach regelmäßig ist wichtig. Ich glaube, es geht nicht nur um regelmäßig, sondern auch um was man regelmäßig macht, wenn ich das so einschieben darf an dieser Stelle.
Genau, Frau Schneider hat mir auch noch gesagt im Gespräch, wahrscheinlich liegt das Problem nicht im Gedächtnis, sondern im Gefühl. Weil Depression kann Energie und Zuversicht kann die ausbremsen. Und das macht das Denken dann wirklich so schwerfällig.
Und das hast du ja mit Frau Dr. Schneider schon angesprochen und du hast jetzt auch nochmal gesagt, Stress und Schlaf spielen eine Rolle in ganz vielen Situationen im Leben. Das wissen wir jetzt nicht nur mit Angst und Demenz im Zusammenhang. Aber gleich, weil wir da in einem Demenz-Podcast sind bei Kopfsache, gehen wir nochmal auf die Punkte ein. Was ist denn genau das Thema beim Stress und dem Hirn? Wo würde es eben helfen, wenn man weniger Stress hätte?
Wirklich messbar ist, dass bei übermäßigem Stress auch Stresshormone übermäßig ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel das Cortisol. Und das hilft uns zwar kurzfristig, oder? Können schnell zu reagieren. Das ist so, wenn eine Gefahr ist, wegrennen zum Beispiel. Aber wenn wir permanent in dieser Überschüttung, Ausschüttung sind, dann schadet das am Hirn. Also man redet wie fast schon von einer Vergiftung. Und Frau Schneider hat mir auch gesagt, Stress ist der grösste Feind vom klaren Denken. Mhm. Er blockiert die gleichen Hirnregionen, die wir auch wieder brauchen, zum Erinnern. Also total paradox.
Aber das heisst ja auch, wenn wir von Stress reden, viel vom Berufsleben, Familienleben, also da müssen wir schon zwischen 30 und 50 voll anfangen daran zu arbeiten, in dieser Zeit, wo ja so viel läuft und schon an die Sportfolgen denken vom Stress. Also nicht nur kurzfristig, sondern man muss ja in jungen Jahren schon anfangen daran zu denken.
Das Leben lang. Also die Work-Life-Balance, oder? Das ist zwar ein Schlagwort, das Abdrusches, aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, wenn man das lernt.
Hat da in diesem konkreten Beispiel einen Zusammenhang. Und das andere Thema, das wir gesagt haben, ist natürlich der Schlaf. Ehrlich gesagt ja auch nicht ganz neu.
Nein, der Schlaf ist auch etwas, wo wir wissen. Wir wissen es ja eigentlich. Und trotzdem ist es oft schwierig, dass man genug Schlaf hat. Weil der Schlaf muss man sich so wie als Reinigungsinstitution vorstellen in unserem Hirn. Also der Schlaf reinigt unser Hirn, dass es sich wieder regenerieren kann. Und wenn wir zu wenig schlafen, dann ist das einfach nicht mehr gewährleistet. Also wie ein riesiges Puff im Kopf. Frau Schneider hat mir auch noch gesagt, bei Menschen mit chronischem Schlafmangel ist ein höherer Amyloid-Spiegel messbar.
Und was bedeutet das genau?
Das Beta-Amyloid, das haben wir schon in der ersten Folge bei Alzheimer ganz genau durchgenommen. Das ist nämlich eines von diesen Eiweissen, die erhöht vorkommt bei der Alzheimer-Demenz.
Zum Schluss von dem Podcast möchte ich nochmal den Bogen spannen ganz am Anfang. Zu Matthias. Er ist ja eben gefragt, was es mit der Angst auf sich hat, mit einer Diagnose. Weißt du, rausgekommen?
Also bei Matthias hat die Neuropsychologin weder eine Demenz noch eine Depression diagnostiziert und er ist immer noch dran, um zu schauen, was bei ihm das Thema ist im Leben. Aber vielleicht zusammengefasst zum ganzen Podcast ist die Angst vor der Depression weniger, hat die weniger mit dem Gedächtnis als mit dem Leben zu tun. Dort, wo wir vergessen, auf uns selber zu hören, ist das Gedächtnis vielleicht gescheiter, als wir denken und stellt einfach mal auf Sparmodus.
Das war die Folge 26 zum Thema Demenz, Angst und Depression. In der nächsten Folge geht es um die Lewy-Body-Demenz, eine weitere Demenzform, eine mit sehr prägnanten Symptomen wie Halluzinationen, Schlafstörungen, Bewegungsveränderungen oder sogar verändertes Denken. Das ist Kopfsache, der Schweizer Demenz-Podcast.
Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge. Erzählen Sie doch anderen vom Podcast und leiten Sie die Episode gerade weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenwünsche haben, freuen wir uns auf Ihr Mail unter kopfsach@podcastschmiede.ch. Unsere Hauptsponsorin ist die Stiftung Plattform Meander, die sich für ein gutes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Demenz einsetzt. Mehr Infos unter plattform-meander.ch. Wir bedanken uns zudem herzlich für die Mitfinanzierung bei unseren weiteren Partnerinnen Alzheimer Schweiz und Lundbeck.
Kopfsach ist eine Produktion von der Podcast Schmiedi. Die Produzentin ist Carla Keller. Schnitt und Mastering macht Anna Morf. Das Konzept stammt von der Franziska Engelhardt und der Judith Kronbach. Musik von Daniel Hobby. Alle Episoden hören Sie auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo es Podcasts halt gibt. Und natürlich auch immer auf kopfsach-podcast.ch.